Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Keine Neujahrsansprache von Angela Merkel mehr. Das war von Anfang an das erklärte Ziel von SPD, Grünen und FDP. Knapp zwei Monate nach der Bundestagswahl haben die Ampelverhandler heute ihren Koalitionsvertrag vorgestellt.
Wir haben während der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt.
Die nächsten Tage werde ich mich sehr intensiv an die Arbeit machen, eine hervorragende Besetzung der sozialdemokratischen Ressorts zustande zu bringen. Das Gleiche wird in den beiden anderen Parteien geschehen. Sie werden dann eine gute Lösung sehen.
Das Leitbild dieser Regierung ist eine handelnde Gesellschaft, ein investierender Staat und ein Deutschland, das schlichtweg funktioniert.
Namen der Ministerinnen und Minister dieser ersten Ampel-Bundesregierung sind also noch nicht bekannt. Aber die Verteilung der Ressorts an die Parteien macht die Runde. Maria Ossowski kommentiert eine Überraschung und nennt dann doch einen Namen.
Eine grüne Staatsministerin für Kultur im SPD-geführten Bundeskanzleramt? Das ist erst einmal insofern ungewöhnlich, als Bundeskanzler und Kulturstaatsminister seit über 20 Jahren stets das gleiche Parteibuch hatten. Schon lange allerdings haben Beobachter der kulturpolitischen Szene vermutet, dass die Grünen an diesem Amt interessiert sein könnten. Einem Amt, das bislang sein Schwergewicht vor allem durch die enge Beziehung zwischen dem oder der Bundeskanzlerin und dem oder der Kulturverantwortlichen gewonnen hatte. Also Gerhard Schröder und Michael Naumann oder Angela Merkel und Monika Grütters. Gleiche Partei, gleiche Ziele. Das Büro der Kulturbeauftragten lag ein Stockwerk über den Räumen der Bundeskanzlerin. Es war nie ein Ministeramt. Das schmerzte sicher vor allem die durchsetzungsstarke und durchaus machtbewusste Monika Grütters, die dies jedoch geschickt zu verbergen wusste. Bei allen Diskussionen um die Frage, warum denn kein eigenes Ministerium für Kultur wie beispielsweise in Frankreich, lautete das Argument stets, im Bundeskanzleramt seien die Wege kurz, der Kultur käme dort wegen der Nähe zur Kanzlerin eine größere Bedeutung zu. Wird das auch der Fall sein, wenn ein SPD-Bundeskanzler regiert und eine Grüne die Kultur verwaltet? Die Minister sind dem Staat gegenüber verantwortlich. Das hat der wahrscheinlich zukünftige Finanzminister Christian Lindner betont. Schon recht, aber Parteiloyalitäten helfen durchaus beim Regieren. Eines steht fest: Die grüne Handschrift ist im neuen Koalitionsvertrag in puncto Kultur deutlich erkennbar. Das klingt ein wenig, als hätte jene Politikerin bereits ein Zeichen gesetzt, deren Name immer wieder hinter den Kulissen kursiert. Katrin Göring-Eckardt, eine wertkonservative Grüne, gut in Kirchenkreisen verankert, regelmäßiger Gast auch in der Hochkultur bei den Bayreuther Festspielen beispielsweise. Sie war ab 2005 kulturpolitische Sprecherin, wer auch immer dieses Ressort übernimmt. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, soll Karl Valentin gesagt haben. Für Kulturpolitik in diesen Zeiten gilt dies allemal.
Der Kommentar von Maria Ossowski. Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio. Der Kulturrat ist traurig, denn es wird eben weiterhin kein eigenes Kulturressort geben. Er freut sich aber auch, denn Kultur soll als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden. Was muss passieren, damit dieser Punkt des Koalitionsvertrags abgehakt werden kann?
Das ist heute meiner Ansicht nach der erste Schritt, den man geht auf einem längeren Weg. Man hat sich jetzt dieses Ziel definiert, Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen. Wenn das Wort Grundgesetz fällt, ahnt man es schon, dass damit größere Operationen verbunden sind. Um das zu ändern, sind nötig eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und damit müsste man dann auch die Opposition mit an Bord haben. Opposition werden ja sehr wahrscheinlich sein, die CDU, die Linken und die AfD. Bei der CDU kann man eigentlich relativ optimistisch sein, dass die da mitgeht. Es gibt aus dem Sommer nochmal einen Vorstoß dokumentiert von Monika Grütters, bislang ja geschäftsführend im Amt als Kulturstaatsministerin, die auch dieses Ziel, die Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern, vor Augen hatte. Aber wie gesagt, daran knüpfen sich natürlich politische Diskussionen. Experten erhoffen sich von dieser Definition der Kultur als Staatsziel auch eine finanzielle Stabilisierung, jetzt nicht nur eine ideelle Anerkennung, sondern es wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass die Ebene der Länder und der Kommunen sehr wichtig ist. Dort ist ein großer Anteil der staatlichen Kulturförderung auch verortet und man hofft, dass mit dieser Verankerung der Kultur im Grundgesetz dann auch die Corona-Folgen nicht so hart auf die Kulturetats dann durchschlagen. Es ist nicht verwunderlich, dass das jetzt kommt. Alle drei Parteien, die an der Ampelkoalition beteiligt sind, SPD, Grüne und FDP, die hatten das alle in ihren Wahlprogrammen drin. mehr oder weniger leidenschaftlich formuliert, aber hier hat man sich dann doch zusammengefunden.
Nun soll ein Koalitionsvertrag eine ganze Legislaturperiode halten bzw. abgearbeitet werden, aber im Hier und Jetzt des zweiten Winters der Corona-Pandemie, wie hat sich denn da die Ampelkoalition in Spe zum Thema Corona-Hilfe für Künstlerinnen und Künstler positioniert?
Ja, also das ist heute ganz, ganz deutlich gewesen, welche Bedeutung das Thema Corona für die Kulturpolitik, aber eigentlich auch für die Politik der Ampel insgesamt haben wird. Es gab einen interessanten Prolog von Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD und auch bald Kanzler, der nochmal auf die Herausforderungen durch Corona hingewiesen hat, auch gesagt hat, ja, wie schwer die Krise ist. Er hat dort einige Instrumente benannt, Pflegebonus unter anderem, partielle Impfpflicht und so weiter, das, was jetzt für die Kultur nicht so wichtig ist, aber ich hatte das Gefühl, es überschattet dann doch tatsächlich diesen ganzen Punkt. Die Grünen hatten in ihrem Wahlprogramm darauf hingewiesen, dass es 1,2 Millionen Kreative und Kulturschaffende in Deutschland gibt mit einem Umsatz von 180 Milliarden Euro. Also das heißt, es ist nicht wenig. Und hier möchte man unter anderem die Neustarthilfe verlängern und man möchte auch die Berichterstattung zur sozialen Lage verbessern, um ein klareres Bild der sozialen Lage von Künstlerinnen und Künstlern zu haben. Mindesthonorierungen werden angesprochen, die aufgenommen werden sollen in die Förderrichtlinien des Bundes. Das Gender Pay Gap, die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, der soll entgegengewirkt werden. Und auch die Künstlersozialkasse findet Erwähnung in diesem Koalitionsvertrag. Die soll finanziell stabilisiert werden.
Das zweite große Thema in der Kulturpolitik, in der Diskussion in Deutschland, das ist der Umgang mit kolonialem Erbe, mit der Erinnerungskultur. Steht dazu was im Koalitionsvertrag?
Ja, man widmet dem doch einige Zeilen in diesem kulturpolitischen Teil. Man geht auf die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte ein. Man möchte sie vorantreiben, definiert das als Ziel. Als Weg definiert man unter anderem die Digitalisierung und die Provenienzforschung von kolonial belasteten Sammlungsgütern. Man möchte die Plattformen dann auch zugänglich machen, also das heißt leichtere Informationsgewinnung. Man sieht auch den Dialog mit den Herkunftsgesellschaften als einen zentralen Punkt und möchte dort Rückgaben und auch eine vertiefte ressortübergreifende internationale Kooperation anstreben. Also das heißt, man setzt sich als Ziel, die Rückgabe von Objekten aus kolonialem Kontext zu unterstützen. Und man möchte interessanterweise noch ein Konzept für einen Lern- und Erinnerungsort Kolonialismus schaffen. Der zweite Punkt, der natürlich für die deutsche Kulturpolitik immer von großem Interesse ist, ist die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit der Erinnerungskultur? Und dort hat man sich nun im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, die Bundestagsbeschlüsse unter anderem für ein Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa und gleichzeitig aber auch einen deutsch-polnischen Begegnungs- und Erinnerungsort zu schaffen. Man sieht sich dort auch gerade gegenüber den europäischen Nachbarn, das heißt unter anderem Polen, in der Pflicht. Man habe im Dialog mit Griechenland, aber auch der Ukraine, mit Polen gesehen, dass diese gemeinsame Aufarbeitung eben noch nicht abgeschlossen ist und man grundsätzlich die Erinnerungskultur als Einsatz für die Demokratie und auch einen Weg in die gemeinsame Zukunft sieht. Also das heißt, das ist ein Punkt, da hat man, ich hatte das Gefühl, auch ein bisschen Herzblut letztendlich reingesteckt.
Die Förderung sogenannter kultureller Leuchttürme war ja der Bundesregierung in den letzten Jahren immer sehr, sehr wichtig. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich auch immer ganz besonders um die Kultur in der Hauptstadt gekümmert mit ihren Großprojekten. Wie steht's denn jetzt mit Berlin?
Das ist wirklich ganz bemerkenswert, weil wenn man nach dem Wort Hauptstadt sucht dort in diesem kulturpolitischen Teil, da wird man zwar fündig, aber es ist wirklich extrem knapp formuliert. Es gibt einen einzigen Satz dazu, der besagt, wir bekräftigen das kulturelle Engagement des Bundes für die Hauptstadt. Punkt. Und das ist meiner Ansicht nach durchaus bemerkenswert. Diese Kürze, diese Knäpplichkeit in den Formulierungen gibt es auch an anderen Stellen in diesem kulturpolitischen Teil. Und wenn man allein auf die Länge schaut, das ist ja mitunter auch nicht so ganz uninteressant, sieht man, es sind in etwa 6 Seiten von über 170 Seiten des Koalitionsvertrags. Also das heißt, man sieht, man hat auf andere Kulturbereiche durchaus ja, mehr Arbeit verwendet.
Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner über die Kultur im heute vorgestellten Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP.